Vielen Dank für diesen schönen Beginn dieses Gottesdienstes. Und den feiern wir gemeinsam im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit darf ich Sie heute herzlich willkommen heißen und begrüßen hier im Gottesdienst im Gemeindehaus. Ich freue mich, dass ich heute Ihr Gast sein darf und bei Ihnen hier in Höpfigheim und wir miteinander Gottesdienst feiern. Mein Name ist Christoph Hirschmüller, ich bin Pfarrer in Großbottwar. Wir sind gerade im März jetzt, haben wir eine Zeit des Kanzeltausches und der Predigtreihe im oberen Bottwartal, in unseren Kirchengemeinden von Prevorst bis Höpfigheim. Und Ihr Pfarrer ist heute in Gronau und Prevorst, ich bin heute hier und so tauschen wir durch die Kirchen und Gemeinden durch, von Sonntag zu Sonntag, und haben miteinander eine große Predigtreihe. Das Vaterunser schauen wir uns an. Bei Ihnen ist heute der Start und die nächsten, mit heute 3 Sonntage, wird es um das Vaterunser gehen. Heute geht es um die Bitte, geheiligt werde dein Name. Und wir schauen uns an, was bedeutet es, dass Gott heilig ist, dass wir seinen Namen heiligen sollen und wozu brauchen wir einen heiligen Gott? Der Name des Sonntags in dieser Passionszeit, in der wir uns befinden, der heißt Oculi. Oculi, lateinisch Augen. Und so heißt es in Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Meine Augen sehen stets auf den Herrn und das soll diesen Sonntag so umrahmen. Wie großartig, dass wir auf den Herrn schauen dürfen. Denn der ist heilig, Licht und wir dürfen trotzdem seine Nähe und Gegenwart suchen. Und das wollen wir tun, auch in diesem Gottesdienst. Er ist da, er möchte uns dienen, zu uns sprechen und uns Gutes tun. Und so dürfen wir ihn miteinander jetzt auch loben, indem wir gemeinsam singen und uns seine Anwesenheit bewusst machen. Gott ist gegenwärtig, die Nummer 165, 1, 2, 4 und 8. Lasst uns nun beten mit Worten von gerade diesem eingangs erwähnten Psalm 25 unter der Nummer 713. Ich darf Sie bitten, wenn es Ihnen möglich ist, zum Psalmgebet aufzustehen und lade Sie ein, dass wir den Psalm immer ganz versweise im Wechsel beten. Ich beginne. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und elend.
Die Ernst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten.
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden.
Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen.
Ja, Herr unser Gott, auf deine Güte vertrauen wir. Auf deine Liebe und Gnade vertrauen wir, wenn wir im Gebet zu dir rufen. Wenn wir deine Nähe suchen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir ihn feiern können, gemeinsam und in aller Freiheit. Aber auch, dass wir uns dir nahen dürfen, der du heilig, rein, vollkommen und gerecht bist. Du lächelst zu, dass wir dich suchen, dass wir uns dir nahen, dich anschauen, mit unseren Augen dich suchen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, dürfen wir uns dir nahen, heiliger Gott. Und wir dürfen dir auch alles bringen, was uns bewegt und belastet. Nichts ist dir zu klein. Nichts ist dir zu schlecht, nichts ist dir zu unbedeutend, sondern alles, was uns bewegt und beschäftigt, dürfen wir dir sagen, jetzt in der Stille miteinander und füreinander beten. Herr, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Wir hören miteinander die Schriftlesung für heute.
Die Schriftlesung steht in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen das nächste Lied, 331, die Verse 1 bis 3 und 10. Großer Gott, wir loben dich.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So lautet der Beginn des wohlbekanntesten Gebets der Welt. Und auch Sie werden zumindest sonntags im Gottesdienst dieses Gebet sprechen. Vielleicht auch an anderen Gelegenheiten, auf dem Friedhof oder im Hauskreis oder wenn wir als Christen zusammenkommen. Aber was sprechen wir da eigentlich? Was bedeutet es? Die Gefahr, in der ich zumindest stehe, auch wenn man nicht von sich selber auf andere schließen soll, ist doch, dass wir es so gedankenlos vor uns hinsprechen, das Vaterunser, weil wir es so gut kennen und können, weil es so normal ist. Aber was bedeutet es eigentlich? Was steckt da drin? Und was beten wir da eigentlich? Es ist gefährlich, um etwas zu bitten, von dem man gar nicht weiß, was es eigentlich bedeutet. Deswegen diese Predigtreihe kleine Predigtreihe über ein paar Bitten dieses Vaterunsers. Und heute trifft es sich gut, hier in Höpfigheim die erste Bitte miteinander anzuschauen. Jesus, so wissen wir, hat seinen Jüngern dieses Gebet beigebracht. Herr, lehre uns beten, oder wie sollen wir beten, fragten sie ihn. Im Judentum zur damaligen Zeit war es üblich, dass ein vernünftiger Lehrer seinen Schülern alles beigebracht hat. Und natürlich, und warum nicht auch, ein Gebet. Und so fordert Jesus seine Jünger auf, nicht gedankenlos zu beten und nicht besonders viele Worte zu machen, sondern auf einfache Art und Weise zu beten. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. So heißt dieser eine Satz in der Basisbibel Matthäus 6. So sollt ihr beten. Jesus sagt damit nicht, das sollt ihr beten, sondern so sollt ihr beten. Es kommt also nicht auf ausdrücklich diese Worte an, sondern auf den Inhalt, das, was sie ausdrücken. Und den schauen wir uns näher an. Ganz interessant ist es, dass dieses Gebet nicht eine reine Erfindung von Jesus ist, sondern es gibt im Judentum das Kaddisch-Gebet, heilig, Kaddisch, in dem die Heiligkeit Gottes betont wird und das ganz ähnlichen Anklang hat an das Gebet, das Jesus dann seinen Jüngern beibringt. Aber wir sehen zwei auffallende Dinge, wenn Sie es einmal vergleichen. Ich hatte eigentlich Folien mitgebracht, dann hätte man es gesehen. Jetzt muss ich es Ihnen halt so erklären und Sie müssen sich es vorstellen. Es sind zwei Dinge, die sofort ins Auge stechen, die einen Unterschied machen. Das erste ist, dass Jesus beginnt, unser Vater, oder wie wir vom Lateinischen her sagen, Vater unser. Unser Vater im Himmel, so beginnt Jesus mit dieser Anrede. Auch wenn Gott im Alten Testament durchaus als Vater bekannt war, wird er niemals so angesprochen. Ja, wie wir ja wissen, ist der Name Gottes im Alten Testament und im Judentum so heilig, dass er nicht einmal in den Mund genommen werden darf. Gott wird nicht direkt angesprochen. Im Judentum bis heute, wenn die Juden Gott sagen wollen, dann sagen sie sein Name oder sein Name sei gelobt, indem sie ausdrücken, Gott ist heilig, Gott ist majestätisch. Nicht einmal sein heiliger, guter Name soll in meinen Mund kommen. Und dennoch sehen wir auch, so sehr Jesus nichts gegen die Heiligkeit Gottes einzuwenden hat, dass er einen ganz anderen Bezug herstellt. Er sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Das wissen wir alle längst und doch ist es immer so, immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen, weil es alles andere als selbstverständlich ist, dass wir zu einem heiligen, gerechten, vollkommen guten Gott, der Licht und Herrlichkeit ist, Vater sagen dürfen, dass er uns auch so ein Vater ist. Oder aramäisch, Abba, das ist wirklich der Papa aus dem Alltag. Da wird es ganz persönlich direkt, da geht es um du und du, um dich und Gott direkt und persönlich. Nicht respektlos, keineswegs, aber ein liebevolles Ansprechen, so wie wir zu unserem Papa, Vater, vielleicht auch Papa sagen, zu dem irdischen Papa. Und das Zweite, auch das ist uns vielleicht klar, aber immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen. Jesus nennt dann 6 bzw. 7 Bitten, wie wir beten sollen. Aber diese Bitten beginnen nicht mit den Bitten der Menschen oder da geht es nicht um uns, sondern zuallererst um Gott. Es sind Bitten, die Gott betreffen und ihn zum Ziel haben. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommen erst die Bitten, die uns Menschen betreffen. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Diese Bitten in Bezug auf Gott, dass Gott seine Herrlichkeit, sein Reich und seine Heiligkeit durchsetzt, auch die sind damals nicht neu. Und dennoch stehen sie am Anfang Und uns soll deutlich werden, auf was wir unser Herz ausrichten. Dass wir unser Herz ausrichten, dass Gottes Ziele sich erfüllen, dass Gottes Wesen geehrt wird. Gerade in unserer Zeit, in der von außen auch immer wieder uns beigebracht wird, dass es doch um uns geht. In dieser ich-zentrierten Zeit, in der wir leben, geht es nicht darum, dass wir unsere Bitten raushauen und sagen, was wir jetzt gefälligst wollen, sondern dass wir zuallererst Gottes Ehre suchen und dass sein Name groß gemacht wird, dass Gott groß gemacht wird. Und da sind wir schon ja mittendrin. Aber dass wir sagen, dein Name, Gott, soll geheiligt werden, nicht mein Name. Dass wir bitten, dein Reich komme und nicht meine Macht, meine Herrschaft. Und dass wir sagen, das ist sicher das noch am herausforderndsten, dein Wille geschehe in meinem Leben, Herr, nicht meiner. Hier lehrt uns Jesus also den Blick auszurichten auf Gott und weg von unseren eigenen Bedürfnissen zu schauen, erst einmal. Und zu fragen, was steht eigentlich an erster Stelle? Meine Bedürfnisse oder Gottes? Mein Wille oder Gottes Wille? Wozu ist ein Geschöpf da? Wozu sind wir Menschen da? Sagt die Bibel ganz klar, ja, als Geschöpfe sollt ihr mit eurem ganzen Leben Gott Ehre machen, dass er sich freut. Und dass ihr einander durch euer Leben Anlass gebt, Gott zu loben. Du sollst dein Leben so loben, dass andere sagen, wow, hat Gott dich gut gemacht, ich lobe Gott dafür. Und vielleicht stellen wir uns diese Frage einmal selber. Was wollen wir, wie Gottes Name und Gott selber groß gemacht wird? Geheiligt werde dein Name. Und fragen wir uns doch dann, was ist uns denn heilig? Was steht an erster Stelle? Was ist uns wichtig? Das ist mir heilig. Überlegen Sie sich, welche Werte oder Begriffe Sie einsetzen. Was ist Ihnen heilig? Für manche ist der Feierabend heilig. Oder das Viertele am Feierabend. Für manche ist das Auto heilig oder der VfB Stuttgart. Was uns heilig ist, das bedeutet, das steht an erster Stelle. Das steht ganz oben, hat Priorität Nummer 1. Kriegt Priorität in meinem Terminkalender, nicht nur Sonntagmorgens. An welcher Stelle kommt Gott? Welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Wie entscheidend ist für mich im Alltag, dass Gott geehrt wird, auch durch mein Leben? Dazu wollen wir uns neu Gedanken machen und das Erste, was wir dazu auch tun müssen, ist Gottes Heiligkeit verstehen. Denn was bedeutet seine Heiligkeit für uns? Wenn wir es auf unseren Alltag übertragen, wie gerade mit den Begriffen, dann bedeutet heilig, ja, was ist uns wichtig, wertvoll, was hat Priorität. Aber wenn wir an Heiligkeit denken, dann bekommt das ja auch, was heilig ist, einen Glanz. Wem sein Auto heilig ist, der wird es polieren, pflegen, sauber halten und rein. Oder Heiligkeit, da denken wir an Licht, an Helligkeit. Schauen wir heute in die Sonne. Wir freuen uns, dass sie uns anscheint und anstrahlt. Aber schauen wir heute in die Sonne, können wir das nur für einen kurzen Moment machen, weil wir dann blind werden. Und genauso wird Gott in seiner Heiligkeit auch mit Licht verbunden, mit Reinheit beschrieben. Vor diesem Licht und vor dieser Reinheit können wir nicht bestehen. Und deshalb schauen wir uns als Bild, um Gottes Heiligkeit zu verstehen, gerade einmal an, was für Eigenschaften hat denn die Sonne, um zu verstehen, wie Gott in seiner Heiligkeit ist. Schauen wir auf die Sonne, dann sehen wir, dass sie einzigartig ist in unserem Sonnensystem. Gott ist auch einzigartig, auch das bedeutet heilig. Es gibt niemanden, der ist wie er. Schauen wir auf die Sonne, dann wissen wir, sie ist verantwortlich dafür, dass Leben wachsen und gedeihen kann. Vor allem hier bei uns auf der Erde kein Leben ohne Sonne, weil die Erde in genau dem perfekten Abstand ist, dass Leben wachsen und gedeihen kann. Genauso ist Gott, der die Sonne geschaffen hat, die Quelle allen Lebens, der das Universum geschaffen hat. Der Einzige ist, der Macht hat zu schaffen. Das bedeutet Heiligkeit. Genauso wie die Sonne aber auch nicht nur lebensspendend ist, sondern auch gewaltig, welche Kraft besitzt, gewaltig ist, auch todbringend, wenn man sich ihr nähert. Und zwar schon deutlich, bevor sie die Sonne erreichen, ein Raumschiff oder was auch immer, würde alles kaputt gehen, noch bevor es die Sonne erreicht. Das bedeutet Heiligkeit auf Gott übertragen. Eine Herrlichkeit, Feuer, Lebendigkeit, wo alles, was sich dieser Heiligkeit nähert, eigentlich vergehen muss. Der Mose am brennenden Dornbusch, der erlebt es ganz genau, wie Gott ihm in seiner Heiligkeit begegnet, sich trotz seiner Heiligkeit ganz klein macht, in diesem Dornbusch sichtbar wird. Da brennt ein Feuer, das nicht ausgeht, und Gott sagt nicht nur zu Mose, ziehe deine Schuhe aus, weil du auf heiligem Boden stehst, sondern er sagt auch, komm nicht näher. Komm nicht näher, bleib in Sicherheitsabstand, denn das, was du hier siehst, ist heilig. Denn die Gefahr ist, dass er sterben müsste aufgrund der Heiligkeit Gottes und wenn er dieser zu nahe kommt. Seine Einzigartigkeit, seine Gewalt und Kraft, seine Reinheit, seine Schöpferkraft als Quelle und Urgrund allen Lebens, das alles beschreibt Heiligkeit. Und diese Heiligkeit soll sich nun auch in unserem Leben widerspiegeln und Ausdruck finden, indem wir Gott als einen solchen Gott verehren, anbeten und zu ihm rufen. Und damit das Zweite, geheiligt werde dein Name, es ist wichtig zu wissen, was Heiligkeit bedeutet, aber eben auch die richtige Adresse zu kennen, dein Name werde geheiligt. Martin Luther sagte zum Vaterunser, dass Gottes Name an sich heilig ist und dass sich das auch in unserem Leben ausdrücken soll. Deshalb diese Bitte im Vaterunser. Mit unserem Bitten, Denken, mit unserem Reden und Tun, mit unserem Glauben und unserem ganzen Leben wollen wir ausdrücken, dass Gott heilig ist. Wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann bedeutet es, wir wollen, dass Gottes Name wichtig wird, kostbar wird, rein wird und sich das in unserem Leben zeigt. Wenn Gottes Name heilig ist, dann ist zugleich Gott auch heilig. Namen zielen immer auf die Person, die dahinter steckt. Und mit dem Name wird immer auch ein Sein ausgedrückt. Geheiligt werde dein Name bedeutet, hinter dem Namen Gottes Wesen zu erkennen und zu sehen, wie er wirklich ist. Dazu gehört, wie eingangs gesagt, dass wir zu diesem Gott Vater nennen dürfen. Aber dazu gehört auch, dass wir wissen, mit wem reden wir da eigentlich. Und so ist es ganz entscheidend, auch für unser Gebet, dass wir Gott kennen, dass wir wissen, mit wem reden wir da eigentlich. Entscheidend ist der richtige Name. Ich komme nochmal zurück zum Dornbusch und Mose, da stellt Gott sich ihm vor. Wer bist du denn? Fragt Mose. Und dann sagt er, ich bin Jahwe. Das ist dieser Name, den fromme Juden bis heute nicht aussprechen. Oder er sagt, ich bin Jahwe, ich bin der Seiende, ich bin der ich bin. Und das ist so ein schwieriger Name auch und so schwierig zu übersetzen, ich bin der ich bin. Wir können sagen, ich bin da oder auch ich bin für dich. Und vom Namen können wir auf Gottes Wesen schließen und da schließt sich der Kreis zum Vater. Gott sagt, mein Wesen und mein Name ist, ich bin für dich. Ich bin auf deiner Seite, ich stehe dir bei. Trotz seiner Heiligkeit sagt Gott es zu uns Menschen. Und so sollen wir beten, dass wir Gottes Heiligkeit anerkennen, mit der er für uns da ist. Seine Majestät, das sagt der majestätische und gewaltige Gott des Himmels und der Erde, er ist für dich da, er steht dir zur Seite, er möchte dein Gott und Vater sein, zu dem du rufen darfst. Dass wir damit rechnen und festhalten, dass er da ist, dass er für uns da ist und dass er Gott ist. Eine Anekdote, um das deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Bitten an die richtige Adresse schicken. Es ist keine Anekdote, es ist mehr ein Scherz. Eine alte Dame schreibt eine Postkarte an den lieben Gott. Lieber Gott, ich bin eine arme alte Witwe und habe nicht genug Geld, um mir zu essen zu kaufen. Bitte schick mir 100 Euro. Vielen Dank im Voraus. und als Adresse schreibt sie an den lieben Gott. Es spricht, finde ich, ein großes Vertrauen aus dieser Tat. Aber aus unerfindlichen Gründen landet diese Postkarte beim Finanzamt. Der bearbeitende Beamte hat Mitleid mit der armen Frau und veranstaltet im Kollegenkreis eine spontane Sammlung und es kommen 70 Euro zusammen. Sie schicken dieser Frau, die auch einen Absender draufgeschrieben hat, diese 70 Euro mit herzlichen Grüßen zurück. Und dann kommt relativ schnell nach ein paar Tagen wieder eine Postkarte mit der Antwort. Lieber Gott, vielen Dank, dass du mir so schnell das Geld geschickt hast, aber beim nächsten Mal schick es bitte nicht übers Finanzamt, die haben gleich 30 Euro abgezogen. Gottes Namen zu heiligen bedeutet zu wissen, an wen wir uns wenden können. Das hört sich so banal an, aber es ist so wichtig, weil das Gottes Anliegen ist. Das ist Gottes Wesen für uns, für seine Menschen. Dass wir ihn als Schöpfer kennen und anerkennen, aber dass wir wissen, bei ihm dürfen wir alles abladen, was wir auf dem Herzen haben. Er ist der Gott, der für uns da ist. Mit seinem Namen können wir ihn ansprechen und als solchen verehren, anbeten und ja, auch über ihn sprechen und seine Eigenschaften. Auch das bedeutet ja, geheiligt werde dein Name, dass wir über Gott sprechen und nicht schweigen darüber, über das, was wir glauben und mit ihm erleben. So viel für den Moment. Wir halten kurz inne und singen ein Lied. Danach geht es noch etwas weiter. Und zwar, ich habe viele Lieder gefunden, die auch gezielt mit dem Vaterunser zu tun haben. Deshalb musste ich die auch in der Predigt einbauen. Wir singen im Gesangbuch die Nummer 188. Vielleicht ein etwas unbekanntes Lied von Ernst Aufken. Es hat eigentlich einen Vorsänger und einen Nachsänger, aber das fangen wir nicht an. Sonst müsste ich ja noch vorsingen. Wir singen einfach dieses Lied gemeinsam, 188, Vaterunser. Schritt möchte ich heute Morgen uns fragen, wozu soll das eigentlich gut sein, dass wir Gottes Namen ehren, heiligen, hochhalten sollen und damit ihn selber? Wozu aber auch glauben wir an einen Gott, der selber heilig ist? Oder salopp gefragt, wozu brauchen wir eigentlich einen heiligen Gott? Eigentlich ist das sehr anmaßend, das schon zu fragen. Wenn Gott heilig ist, dann ist es einfach so. Und wir sollen seinen Namen und sein Wesen ehren und heiligen, indem wir seinem Wesen in unserem Leben Raum geben. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass es heute unbequem ist, über die Heiligkeit Gottes zu sprechen. Wir verstehen ja Gott viel mehr als den lieben und zugänglichen Gott, als den kumpelhaften Gott, als den, ja, wir sagen ja, der liebe Gott, da steckt wenig Heiligkeit drin. Aber er ist und bleibt heilig, Licht, majestätisch. Und auch so heilig, dass alles in seiner Nähe vergehen muss, sterben muss. Weil Gott eben heilig ist und Licht und rein. Und wenn wir betonen, dass Gott heilig ist, dann machen wir eben auch deutlich, dass wir es nicht sind. Und ich glaube, das ist so auch ein Grund, warum wir ungern darüber reden, weil dann geht es auch um uns. Warum brauchen wir einen heiligen Gott? Das Erste, wir brauchen einen heiligen Gott, damit er wirklich Gott ist und nicht wir oder nicht wie wir. Gottes Heiligkeit bedeutet, er ist absolut anders wie wir. Er ist rein und vollkommen. Es bedeutet, dass er anders ist als wir Menschen. Er ist nicht nur der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe, sondern er ist der majestätische Herr und König und wir sind gefallene Schöpfung. Schöpfung, die sich gegen ihn aufgelehnt hat und es immer noch tut. Und es ist entscheidend, dass wir unseren Platz kennen und das geht nur, wenn wir auch Gottes Platz erkennen und anerkennen und ihn als heiligen Gott anerkennen. Ich wurde mal von einem Studienfreund mit ins Stadion genommen nach Stuttgart. Es war ganz nett, ein Bundesligaspiel und ich habe gern zugesagt und auf einmal fand ich mich im Gästeblock des HSV wieder statt beim VfB Stuttgart. Und ich hatte den falschen Schal an und habe immer an der falschen Stelle gejubelt. Es waren alle ganz nett, aber da war ich auf einmal falsch. Und so ist es auch, wenn wir sagen, Gott ist alles Mögliche, der liebe Gott, dann ist dieser Bezug, ja selbst unser Gebet, dadurch falsch, wenn wir Gott nicht in seiner Heiligkeit wahrnehmen und ernst nehmen. Wir brauchen einen heiligen Gott, damit wir wissen, wer wir selber sind und damit wir uns nicht aufspielen, selber Gott oder Götter zu sein, sondern dass wir wissen, wo unser Platz ist, dass wir auch wissen und es immer wieder uns bewusst machen, unsere Mittel sind nur sehr begrenzt, im Gegensatz zu einem heiligen, majestätischen Gott, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Das Zweite, wir brauchen einen heiligen Gott, der Sünde wirklich ernst nimmt. Wenn Gott nicht heilig wäre, dann wäre ihm Sünde egal, liebe Gemeinde. Doch gerade das in seiner Heiligkeit nimmt Gott Sünde ernst. Gott ist es nicht egal, wie wir leben, was wir sagen und was wir tun. Und alles reden und handeln, das nicht Gott als Gott als Grundlage anerkennt, ist Sünde. Viel mehr als Sünde als Tat, Sünde als verfehlte Beziehung zu Gott, weil wenn wir Gott nicht als heiligen Gott anerkennen, das verlangt und erfordert den Tod. Das ist unangenehm und wir sprechen immer gern von der Sünde als das Stück zu viel Torte oder Sünde als die Verfehlung beim Fahren und die Punkte in Flensburg. Aber Sünde bedeutet immer nur, weil Gott heilig ist, stehen wir in größtmöglicher Entfernung zu Gott. Weil Gott heilig ist, können wir aber auch nur Sünde als Sünde erkennen. Sonst wüssten wir das gar nicht, weil wir dieses Gegenüber Gott haben in seiner Güte und Heiligkeit. Deshalb können wir erfahren, was Sünde ist. Weil er heilig ist, aber das eben auch bedeutet, er ist gut und er ist gerecht und er setzt das durch. Das Dritte ist, wir brauchen einen heiligen Gott, damit wir gerettet werden. Ein unheiliger Gott würde und könnte uns nicht retten. Aber weil dieser Gott heilig ist und uns liebt, möchte er nicht, dass wir sterben. Und weil er heilig ist, kann er auch eben gegen die Sünde ankämpfen, weil er nicht von Sünde korrumpiert ist, weil er rein und Licht ist. Er kann diesen Rettungsweg wählen, den er gewählt hat, den wir kennen, dass Jesus Christus in diese Welt kommt als Gott in Person und dass Jesus Christus für uns sterben kann. Das kann er nur, weil er selber rein ist, fehlerlos, ein makelloses Opferlamm, wie es in der Bibel heißt. Nur weil er schon rein ist, kann er alle Schuld auf sich nehmen und kann uns retten. Das geht nur, weil Gott heilig ist. Und durch diesen Rettungsweg macht er es eben möglich, auch für uns eine Ewigkeit zu schaffen und uns zu sich zu holen in seine Herrlichkeit am Ende unserer Tage und am Ende der Zeit. Und das Letzte, wir brauchen einen heiligen Gott, dass er uns verändern kann. In der Schriftlesung haben wir es gehört, Jesaja sieht sich in dieser Vision in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Thrones Gottes. Und er weiß, dass er eigentlich sterben muss, weil er da steht als Mensch, als unreiner Mensch, Gott aber heilig, rein und herrlich ist, eben Licht. Und was passiert? Durch glühende Kohlen wird Jesaja gereinigt. Das heißt, wir sehen, die Heiligkeit Gottes vernichtet Jesaja nicht, wie es eigentlich sein müsste, sondern diese Heiligkeit Gottes reinigt ihn. Die Heiligkeit Gottes überträgt sich auf Jesaja und er wird rein. Letztlich ist das ein Vorgriff auf das, was Jesus für uns tut und uns schafft. Nicht, wenn wir uns Gott nahen, dann wird nicht Gott ein Sünder wie wir, sondern andersrum, in der Gegenwart und in der Gemeinschaft Gottes werden wir heilig gemacht durch Gott. Gerecht gesprochen und heilig gesprochen, das ist nur einmal die Zusage. Und dann macht das Gott aber am Ende der Zeit. Und durch den Heiligen Geist will er uns verändern, heiligen. Was zuvor unrein war, wird dadurch rein. Weil Gott ein heiliger Gott ist, kann er uns verändern und reinigen, heiligen, uns zu dem Bild machen, in das er uns geschaffen hat und verwandeln will. Eben ohne Sünde, ohne Verdorbenheit, rein und heilig. Das werden wir dann erst erleben bei der Auferstehung der Toten in Gottes Herrlichkeit. All das zeigt, wie gut und wichtig es ist, dass Gott heilig ist und dass wir an diesem heiligen Gott festhalten. Und vielleicht wird es uns neu bewusst, nicht nur wenn wir das Vaterunser beten, was in dieser Heiligkeit Gottes und in der Heiligkeit seines Namens drinsteckt. Und wie gut es ist, wenn wir sagen können, dass Gott heilig ist und wir beten, geheiligt werde dein Name. Amen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns ins Licht Gottes, singen die Nummer 91 im blauen Liederbüchlein. Thank you. Lass uns Fürbitte halten und das, wenn möglich, im Stehen tun und betend, aber auch singend. Ich lade Sie ein, dass wir während den Fürbitten das Lied Bis zu uns wie ein Vater, die Nummer 8 im blauen Liederbüchlein, miteinander singen. Wenn möglich, dazu auch stehen bleiben. Ich sage ausdrücklich, wem es zu lang wird, bitte setzen Sie sich dann gern wieder hin. Wir wollen immer zwei Strophen und den Refrain miteinander singen und dazwischen Fürbitte halten, die Nummer 8 im blauen Liederbüchlein. Nun lasst uns beten. Himmlischer Vater, unser Herr und Gott, welch ein Privileg und Vorrecht ist es, dass wir im Gebet zu dir kommen können, dass du kein unnahbarer, ferner Gott bist, sondern du kommst zu uns, willst bei uns sein, uns hören und Gutes tun. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist und sein möchtest, der für uns ist, an unserer Seite steht und für uns eintritt. Danke, Jesus Christus, dass du der Gott bist, der uns leitet und der für uns gestorben und auferstanden ist, der uns verwandelt in sein Bild. Und so loben wir dich, danken dir und singen gemeinsam.
Bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das hast du willst geschehen. Auf der Erde im Himmel sollen alle es sehen.
Und wir bitten dich, hilf uns, Vater, deinen Willen zu erkennen und ihn dann auch zu tun. Mach uns einsichtig, wo wir selbst wie Gott sein wollen und über unser Leben bestimmen. Dabei weißt du es doch besser und hast gute Wege für uns. Und deine Wege sind gute Wege, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Wir bitten dich auch angesichts der Katastrophen und Kriege in unserer Welt und gerade in unserer Zeit, nach mehr als 4 Jahren Ukraine-Krieg, mit dem neuen Krieg im Nahen Osten, wo wir nicht wissen, wie es aufhören soll und auch nicht, wie es weitergehen soll. Wir bitten, gib Frieden, Herr, gib Frieden, denn die Welt nimmt schlimmen Lauf. Und heute bitten wir dich auch für die Landtagswahlen. Herr, hilf uns selber das Gute zu wählen und uns dafür zu entscheiden. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Wahlen und dass wir in Baden-Württemberg wählen, was deinen Namen groß macht und die Ehre gibt. Und das ist schon schwer auch herauszufinden. Wir bitten dich um deinen Segen für alle Verantwortlichen in der Politik, auch für die gewählten Abgeordneten und die neue Regierung, die wir wählen werden. Gib du Weisheit, Herr, für alle Aufgaben. Gib du Weisheit, auf dich und deine Gebote zu hören und danach zu handeln. Gib du Weisheit, uns Menschen und unser Bundesland gut zu führen. Wir singen zu dir und bitten dich.
Das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand. Vater, unser Vater.
Danke, großer Gott, dass du als unser himmlischer Vater unsere Sorgen und Nöte kennst, unsere Ängste, dass du alles, was uns belastet, kennst, auch unsere Sorgen um die Wirtschaft, um unsere Gesellschaft, unser Miteinander von alt und jung und wo es in Frage steht. Und du siehst auch in unser Leben hinein, weißt um die Krankheiten, die uns plagen, du weißt um unsere Einsamkeit und unsere Not. Herr, erbarme dich. Erweise du dich als großer und starker Gott, gerade auch gegen deine Feinde in dieser Welt und in der unsichtbaren Welt. Hilf uns, mit Zweifeln und Anfechtungen umzugehen. Und behüte auch deine Kinder, die im Glauben an dich verfolgt werden. Stärke ihr Vertrauen in dich und sei ihnen nahe. Wir rufen zu dir und singen.
In Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort, lass uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf, bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.
So loben und preisen wir dich als großen Gott, König und Herr des Himmels und der Erde. Und dürfen beten mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus, unser Herr und Gott, gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sie dürfen wieder Platz nehmen, wir hören noch die Bekanntmachungen.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Christoph Hirschmüller, dass Sie hier waren, den Gottesdienst mit uns und für uns gehalten haben. Vielen Dank auch an die Traude Puhan und die Flötenspieler für die tolle musikalische Gestaltung. Da dürfen wir zum Abschluss dann auch nochmal was hören von euch. Vielen Dank dafür. Und Dank allen, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer am 1. März ergab 152,26 € für Open Doors. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für die Arbeit von Anstoß zur Hoffnung bestimmt. Am Samstag, 14. März, laden wir zum Frauenfrühstück um 9 Uhr ins Gemeindehaus ein. Die Referentin Elisabeth Glock spricht zum Thema »Sei ein Adler, woher bekomme ich neue Kraft?« Die Holzbauwelt findet nochmals am Samstag, 14. März statt, was alle Baumeister von 6 bis 99 Jahren freuen wird. Allerdings dann im Pfarrsaal, weil ja parallel hier das Frauenfrühstück stattfindet. Nächsten Sonntag, 15. März, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer John Walter Siebert im Rahmen des Kanzeltausches. Das Thema wird sein, die zweite Chance, das Geschenk der Buße, mit Feier des Heiligen Abendmahls. Und ebenfalls nächsten Sonntag findet der Bezirksposaunentag statt, um 10 Uhr in Kirchberg in der Gemeindehalle. Herzliche Einladung auch dazu. Und als Nachspiel hören wir eine Gavotte von Georg Friedrich Händel für Sopran und Altflöte und Klavier.
Lass uns Gott um seinen Frieden bitten, indem wir miteinander singen. Verleih uns Frieden gnädiglich, die Nummer 202 im Büchlein, und wenn möglich dazu aufstehen. Und so gehen in diesen Sonntag und in die vor uns liegende Woche mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Ich weiß gar nicht, Willi, hast du das gesagt? Habe ich nicht gehört? Also, man sieht es ja auch, aber auf jeden Fall, wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen Zeit hin und da bleiben.